Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Dieser Gedanke geht sicherlich einigen durch den Kopf, wenn das mal gut geht, was da jetzt auf dem Kohlegipfel beschlossen wurde. Da kann man nur hoffen, dass wir weiterhin viele warme Winter bekommen werden und nicht nach einer lang anhaltenden Kältephase eines Tages die Entscheidungen heute zum Braunkohleausstieg bereuen werden. Denn das alles muss abgefedert werden durch Alternativen und durch Reserven. Es wird spannend, was sich im Energiebereich in den nächsten Jahren tun wird und tun muss. Mehr dazu als durchaus kleiner Schwerpunkt in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus von der Internationalen Grünen Woche in Berlin berichten und uns mit der wirtschaftlichen Lage und den Wünschen der deutschen Industrie beschäftigen werden. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zunächst kommen wir zum Kohlegipfel. Was genau wurde beschlossen? Wer ist zufrieden und wer nicht? Einzelheiten dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Theo Gers.
Billig wird der Kohleausstieg nicht. 40 Milliarden Euro waren bisher schon als Strukturhilfen für die Kohleregionen vorgesehen. Hinzu kommen jetzt bis 2043 mehrere Milliarden für Anpassungsgelder für die Beschäftigten, die ihren Job verlieren, und 4,35 Milliarden Euro als Entschädigung für die Kraftwerksbetreiber. 2,6 Milliarden davon fließen an RWE, 1,75 Milliarden erhalten die Eigner der ostdeutschen Braunkohlemeiler. Das Urteil über die Summe negativ, zumindest bei der Klimaökonomin Claudia Kempfert im Fernsehsender Welt.
Die hohen Entschädigungszahlungen für Kraftwerke, die ohnehin nicht mehr so viel wert sind, ist teuer für den Steuerzahler. Also da hätte es deutlich preiswertere Lösungen gegeben. Also in der Summe wenig Klimaschutz für sehr viel Geld.
Aus Sicht der Bundesregierung machte diese Summe den Kompromiss in der Nacht allerdings erst möglich. Nach tagelangen Verhandlungen mit den Kraftwerksbetreibern über Ausgleichszahlungen und mit den vier Kohleländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen über die Reihenfolge der Abschaltungen zeigt sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier deshalb rundherum zufrieden.
Es ist gelungen, eine Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg zu erzielen, die Rechtssicherheit schafft, die Planbarkeit schafft, die sicherstellt, dass wir unsere Klimaziele einhalten und dass trotzdem die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
Nach dem nun vereinbarten Fahrplan wird der erste von insgesamt 30 Braunkohleblöcken bereits Ende dieses Jahres abgeschaltet. 7 weitere alte, dreckige Meiler, so Umweltministerin Svenja Schulze, folgen bis Ende 2022. Alle liegen im rheinischen Braunkohlerevier. Zunächst bleibt es auch dabei, dass das letzte Kohlekraftwerk 2038 vom Netz gehen soll. 2026 und 2029 soll geprüft werden, ob auch schon ein früheres Ende der Braunkohleverstromung im Jahr 2035 erreicht werden kann. Für den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ist das allerdings noch nicht entschieden. Er stellt schon heute die Fragen, um die es Ende des Jahrzehnts geht.
Hat sich das Ganze positiv entwickelt? Sind die Energiepreise in Ordnung? Sind wir immer noch unabhängig vom Ausland mit unserer Energieversorgung? Haben wir Netzstabilität? Und wenn das der Fall ist, gehen wir unseren vereinbarten Weg weiter. Wenn nicht, müssen wir nachsteuern. Und dann kann es sein, dass das ein oder andere Kraftwerk oder der ein oder andere Kraftwerksblock auch länger am Netz sein muss.
Für Umweltverbände ist das eine völlig inakzeptable Vorstellung. Ein verheerendes Signal sei auch, dass das nagelneue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 im nördlichen Ruhrgebiet noch ans Netz gehen soll. Der Betreiber Uniper hatte ursprünglich angeboten, im Gegenzug 2026 das Braunkohlekraftwerk in Schkopau in Sachsen-Anhalt stillzulegen und mit ihm den Tagebau mit etwa 2000 Beschäftigten. Dagegen hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff massiven Widerstand geleistet. Jetzt bleibt Schkopau bis Ende 2034 am Netz. Um dennoch die CO2-Ziele zu erreichen, sollen für Datteln andere Steinkohlekraftwerke vom Netz gehen. Gemischt ist das Echo in der Wirtschaft. BDI-Präsident Dieter Kempf ist unzufrieden. Für ihn ist es fahrlässig, erst 2026 und 2029 zu überprüfen, ob nach dem jetzt vereinbarten Fahrplan dann noch die Stromversorgung gesichert ist.
Theo Gers mit Reaktionen auf das Ergebnis der Kohlegesprächsrunde zwischen Bund und Ländern. Ein Symbol für den Kohleausstieg war zuletzt immer wieder der Streit um ein kleines Wäldchen, dessen Namen inzwischen wahrlich viele kennen. Der Streit um den Hambacher Forst. Die Bäume dort bleiben nun stehen. Wie fallen die Reaktionen dazu in Hambach und darüber hinaus aus? Thomas Wenkert hat sich im Rheinischen Revier umgehört.
Spätestens 2038 soll Deutschland aus der Kohle aussteigen. Das sieht die Vereinbarung von Bund und Ländern vor. Im rheinischen Braunkohlerevier gibt es Sieger und Verlierer dieses Kompromisses. Der Hambacher Forst wird erhalten bleiben. Das ist ein Sieg der Klimabewegung. Das Waldgebiet in der Nähe von Düren war das Symbol des Widerstandes in den vergangenen Jahren. Zehntausende haben hier für einen schnellen Ausstieg Deutschlands aus der Braunkohle demonstriert. Zu den Verlierern gehören mehr als 1500 Menschen im Abbaugebiet Garch 202 bei Erkelenz. Die Umsiedlung von 5 Ortschaften soll fortgesetzt werden. Eine der Betroffenen ist Britta Cox aus Berverath. Sie engagiert sich seit vielen Jahren im Widerstand gegen die Braunkohle.
Also ich freue mich wahnsinnig für den Hambacher Forst. Zeigt es mir doch, dass wir mit unserem Kampf auf die Straße zu gehen viel erreichen konnten. Was mich absolut daran stört, ist logisch, dass gesagt wird, die Dörfer sollen noch weg.
Wie andere Betroffene hofft Britta Cox jetzt darauf, dass die Proteste für den Erhalt der 5 Erkelenzer Ortschaften zunehmen werden. Als Beispiel führt sie die Demonstrationen aus 2015 an. Ein Jahr später verkleinerte die nordrhein-westfälische Landesregierung das Abbaugebiet von Garchsweiler II.
Ich habe eben noch mal darüber nachgedacht. Wir waren 2015 auf der Straße, um Holzweiler zu retten, was ja funktioniert hat. Aber darüber ist kaum etwas berichtet worden. Darüber sah man kaum was in den Medien. Das war einfach noch zu klein. Das war einfach noch nicht sichtbar in dem Sinne. Und wir müssen viel, viel stärker sichtbar werden. Und unser Kampf ist ganz sicher noch nicht zu Ende. Wir werden auch weiterhin auf die Straße gehen.
Enttäuschung heute auch beim Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen. Er hätte sich gewünscht, dass neben dem Hambacher Forst auch die Erkelenzer Orte gerettet würden. Er geht davon aus, dass mit den Entscheidungen des Kohlegipfels keine Ruhe rund um den Tagebau Garchsweiler II einkehren wird.
Solange Tagebau hier im Lande ist, war immer Unruhe und leider wird es ein Stück bleiben. Aber es gibt jetzt einen klaren Fahrplan wieder und dann kann man sich wieder orientieren. Das ist der einzige Vorteil.
Rund 15 Milliarden Euro werden an Strukturhilfe in das rheinische Revier fließen. Neue Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Branchen sollen geschaffen werden. Das fordert auch die Gewerkschaft IGBCE. Sie geht davon aus, dass in den kommenden Jahren rund 3000 Jobs in der Braunkohle wegfallen werden. Manfred Marisch von der IGBCE Alsdorf.
Wichtig ist für uns, und das ist für uns das Positive, dass wir eine vernünftige Absicherung für unsere Kolleginnen und Kollegen haben. Und dass man jetzt hier auch so viel Gas gibt wie beim Kohleausstieg, um in der Region neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das wird für uns entscheidend sein. Und da hoffe ich, dass man ein bisschen mehr Gas gibt wie in der Vergangenheit.
Bereits Ende des Jahres sollen in Nordrhein-Westfalen erste Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden. Das rheinische Revier steht vor großen Herausforderungen.
Der Hambacher Forst bleibt bestehen, Thomas Wenkert berichtete. Und wir haben es ja schon gehört, spürbar betroffen von den Beschlüssen auf dem Kohlegipfel ist der Energiekonzern RWE, der im Zuge des Kohleausstiegs bereits bis Ende dieses Jahres einen Block seiner Braunkohlekraftwerke im rheinischen Revier abschalten soll, bis Ende 2022 schrittweise insgesamt dann 7 Braunkohleblöcke. Dafür ist eine Entschädigung in Höhe von 2,6 Milliarden Euro vorgesehen. Was aber heißt das unter anderem für die Arbeitsplätze im Konzern? Heute Nachmittag hat RWE Stellung bezogen. Zugehört hat für uns Jörg Marksteiner.
Der RWE-Chef war spürbar bemüht, vor allem eins ganz deutlich zu machen. Trotz einer Milliardenentschädigung gehöre sein Energiekonzern keineswegs zu den Gewinnern der getroffenen Vereinbarung. Im Gegenteil.
Wir, RWE, tragen die Hauptlast der nun gefundenen Verständigung,
sagte Firmenchef Rolf-Martin Schmitz in einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz.
Denn wir werden deutlich mehr Kraftwerkskapazität in deutlich kürzerer Zeit vom Netz nehmen müssen, als wir ursprünglich erwartet hatten.
Bis tief in die Nacht habe man verhandelt. Der Konzern ist aus Sicht des RWE-Chefs dabei so wörtlich bis an die Grenzen des Machbaren gegangen. Mehr als die Hälfte der eigentlich zum Abbau vorgesehenen Braunkohlevorräte blieben nun in der Erde. Schon Ende des Jahres soll der erste Braunkohleblock abgeschaltet werden. 7 weitere, überwiegend alte Anlagen von 1959 folgen in den kommenden 4 Jahren. Die Tagebaue Inden und Hambach werden auch eher schließen. Der lange umkämpfte Hambacher Forst bleibt erhalten, mache aber eine umfassende und teure Neuplanung nötig. All das werde zu einem massiven Stellenabbau führen.
Wir gehen davon aus, dass bereits kurzfristig über 3000 Stellen wegfallen werden. Bis 2030 werden es insgesamt etwa 6000 Stellen sein. Damit reduziert sich die Zahl der Gesamtbeschäftigten in unserem Braunkohlesystem, also Tagebauen und Kraftwerken, in nur 10 Jahren um über 60%.
Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Dabei hilft auch der relativ hohe Altersschnitt der Beschäftigten. Zudem soll es vom Staat Anpassungsgeld geben, mit dem die Mitarbeiter die Lücke zur Rente überbrücken können. Details des Stellenabbaus müssen aber noch mit den Gewerkschaften verhandelt werden. Als Entschädigung für das vorgezogene Braunkohleaus hat RWE die von der Bundesregierung angebotene Summe von 2,6 Milliarden Euro akzeptiert. Die Auszahlung wird auf 15 Jahre gestreckt.
Dieser Betrag liegt deutlich unterhalb dessen, was als tatsächlicher Schaden für uns entsteht,
sagt RWE-Finanzvorstand Markus Kreppers.
Insgesamt summiert sich der unmittelbare Schaden für RWE auf rund 3,5 Milliarden Euro. In dieser Zahl sind entgangene Gewinne, die wir durch die vorzeitige Stilllegung nicht mehr erwirtschaften können, noch nicht enthalten.
Dennoch habe man zugestimmt. Denn es sei besser, einen Kompromiss zu verhandeln, als, wie bei der Atomkraft, sich jahrelang vor Gericht zu streiten. RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz.
Die Alternative ist, man greift verordnungsrecht rein und streitet sich hinterher. Das heißt, wir dürfen dann auf Schadenersatz klagen etc. Und dann können wir das Unternehmen da wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre mit beschäftigen.
Als nächstes sollen die Beschlüsse von heute in einem Eckpunktepapier festgehalten werden. Daraus müsse dann ein verbindlicher öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Bundesregierung werden. Auf ein Gesetz alleine will sich RWE nicht verlassen. Denn das könnte von einer neuen Regierung ja auch wieder geändert werden.
Der Energiekonzern RWE zu den Beschlüssen auf dem Kohlegipfel Jörg Marksteiner berichtete. Übrigens, das größte Kohlekraftwerk der Welt steht, wie könnte es anders sein, in China. Und so Steffen Wurzel aus Shanghai, es ist wirklich sehr groß.
Das Torke-Tor-Kohlekraftwerk im nordchinesischen Landesteil Innere Mongolei ist seit Mitte der 1990er Jahre am Netz. Seitdem wurde es immer wieder mit neuen Kraftwerksblöcken erweitert. Und seit 2017 ist Torke Tor nach Betreiberangaben das größte Kohlekraftwerk der Welt. Die elektrische Gesamtleistung liegt bei etwa 6.500 Megawatt. Das ist fast sechsmal so viel wie die Nettoleistung des umstrittenen neuen Steinkohlekraftwerks Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen. Und selbst das stärkste deutsche Atomkraftwerk Isar 2 in Bayern leistet 4,5-mal weniger als das chinesische Riesenkraftwerk. Das zeigt, auch wenn Chinas Staats- und Parteiführung gerne und häufig mit dem Ausbau der Erneuerbaren angibt, Kohle ist nach wie vor der mit Abstand wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in der Volksrepublik. Und nicht nur das, nach wie vor gehen in China mehr neue Kohlekraftwerke ans Netz, als alte abgeschaltet werden. Und es dürfte noch mehrere Jahre dauern, bis sich dieser Trend umkehrt. Immer häufiger gerät China auch wegen seiner Kohlestromaktivitäten im Ausland in die Kritik, zum Beispiel in Europa. Gesellschaftlich debattiert wird in China über Alternativen zur Kohle und über den Klimawandel kaum. In den Medien werden meistens Positivbeispiele in Sachen Wind- und Sonnenenergie genannt. Dass China nach wie vor massiv an der Kohle hängt, bleibt unerwähnt.
Chinas Kohlepolitik, Steffen Wurzel, berichtete. Gestern wurde die Bilanz zum Wirtschaftswachstum in Deutschland im vergangenen Jahr vorgelegt und danach stieg das Bruttoinlandsprodukt 2019 nach einer vorläufigen Berechnung des Statistischen Bundesamtes um 0,6%. Nicht gerade üppig, was vor allem an der Industrie lag. Hier lief es zuletzt nicht so gut. Und das ist durchaus ein Punkt, der nicht so einfach abgehakt werden kann. Denn nach wie vor wird jeder vierte Euro in der Industrie erwirtschaftet. Das ist noch immer eine beachtliche Größenordnung. Was also muss sich ändern? Was kann getan werden, damit diese Branche besser als bisher wieder Fuß fasst? Dazu hat sich heute der Bundesverband der deutschen Industrie, also die betroffene Branche, selbst geäußert. Für uns war Niklas Potthoff dabei.
Hohe Belastungen für Unternehmen, wenig Investitionen, lange bürokratische Prozesse. BDI-Präsident Dieter Kempf schlägt nach den ernüchternden Zahlen des vergangenen Jahres Alarm für die Zukunft der deutschen Industrie.
Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, Deutschland ist ein Schnarchland geworden.
Die Botschaft des Bundesverbands der deutschen Industrie heute, es muss gehandelt werden. Denn die Unternehmen in Deutschland würden so langsam ungeduldig und nervös. Nachdem 2019 mit 0,6% der schwächste Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes seit 2013 zu verzeichnen war, geht der BDI in den Erwartungen für dieses Jahr sogar noch runter auf 0,5%.
Etwas weniger als im gerade abgelaufenen Jahr. Und wenn man bedenkt, dass 0,4 Prozentpunkte sich allein aus der deutlich höheren Anzahl von Arbeitstagen im Jahr 2020 ergeben, dann ist es berechtigt, nur von einer Seitwärtsbewegung zu sprechen.
Dass sich bald daran etwas ändert, ist für Kempf nicht absehbar. Zu groß sind seiner Ansicht nach die Standortnachteile, die Unternehmen hierzulande momentan hätten. Immer wieder bemüht er dabei den europäischen Vergleich. Die Energiekosten seien zu hoch und auch bei Steuerbelastungen für Unternehmen liege man weit über dem Durchschnitt. Dabei nimmt er auch Bezug auf den gestern ausgehandelten Kohlekompromiss. Darin enthalten sind geplante Entlastungen für die Wirtschaft. Für Kempf seien die ausgehandelten Ausgleichszahlungen jedoch zu gering. Der BDI fordert jetzt eine sofortige Investitionsoffensive als Wachstumsprogramm, angelegt auf 10 Jahre bis 2030. Finanzminister Olaf Scholz hatte am Montag einen Haushaltsüberschuss in Höhe von 13 Milliarden Euro für das vergangene Jahr verkündet. Dazu Kempf heute.
Die Kassenlage erlaubt es ja auch. Der Finanzminister hat ja wieder mal eine positive Überraschung bei der Steuerschätzung erlebt und weist ja auch selbst immer wieder darauf hin, dass eigentlich genügend Geld da war.
Das Geld wird aber an den falschen Stellen eingesetzt, urteilt der BDI-Präsident. Über Jahre sei etwa zu wenig in die Infrastruktur investiert worden. Dazu sei der bürokratische Aufwand an vielen Stellen immer noch enorm und blockiere wichtige Bauprojekte.
Nehmen Sie das Beispiel Mobilfunkmast. In Deutschland dauert es im Schnitt 18 Monate, ehe ein Mast genehmigt ist. Im europäischen Ausland im Schnitt zwischen 4 und 6.
Dabei spricht Kempf immer wieder über die internationale Lage. Das gestern zwischen den USA und China unterzeichnete Abkommen im Handelsstreit schätzt Kempf maximal als Atempause im Handelskonflikt ein. Er appellierte immer wieder an eine gezielte Stärkung von Europa. Um sich auf Augenhöhe mit China oder den USA zu bewegen, muss man die gemeinsame Handelskraft einsetzen, bekräftigt Kempf. Das hält er auch mit Blick auf die Klimapolitik für entscheidend. Kempf kritisiert die aktuelle Politik als kurzsichtig.
Klimawandel wird nicht zu bewältigen sein mit einer nahezu religiös vorgebrachten Verzichtskultur. Das werden wir nur bewältigen mit der richtigen Industrietechnologie für morgen. Und da sehen wir deutsche, europäische Unternehmen mit an vorderster Front.
Nach Kempf gehört es zur Verpflichtung jedes Unternehmens, seinen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele umzusetzen. Doch ohne einen monetären Anschub an verschiedenen Stellen sieht Kempf schwarz, dass die Betriebe die Finanzierung selbst in die Hand nehmen.
Die Forderungen der Industrie an die Politik zusammengefasst von Niklas Potthoff. Die Internationale Grüne Woche in Berlin ist nach Angaben der Veranstalter die größte Agrarmesse der Welt und sie ist längst nicht mehr nur das, was die Berliner lange Zeit spöttelnd als Fressmeile bezeichnet haben. Sie ist inzwischen für Interessenvertreter der Branche ein wichtiger Treffpunkt geworden, um sich zu zeigen, aber auch um Meinungen auszutauschen oder Positionen abzustimmen. So waren auch heute einige EU-Kommissare zu Gast. Von dort aus Brüssel, da kommen ja die meisten Vorgaben für die Landwirte, angefangen von der Düngeverordnung über Insekten. Schutz bis Tierhaltung. In Berlin begrüße ich jetzt meine Kollegin Jule Reimer. Frau Reimer, Europa soll ja bis 2050 CO2-neutral werden im Rahmen des Green Deals. Was kommt da in diesem Zusammenhang eigentlich auf die Landwirte zu?
Günter Hetzke, da kreuzen sich gerade zwei Ereignisse. Einmal dieser Green Deal, der ist aber ja bisher nur ein Gerüst. Und von der Lions Gesamtstrategie muss bis zur nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember 2020 stehen. Und parallel verhandeln eben schon EU-Kommission, Parlament, Mitgliedstaaten seit 1,5 Jahren über eine erneute grüne Reform der EU-Agrarförderung, also jener 60 Milliarden Euro pro Jahr, die insgesamt an alle EU-Landwirte gehen und für Deutschland. Und ganz konkret heißt das pro Hektar Land rund 300 Euro pro Jahr für ein Agrarunternehmen. Die EU-Kommission sagt jetzt, 40% dieser Gesamtsumme, dieser 60 Milliarden, muss irgendwie dem Klimaschutz zugutekommen. Es gibt aber eine Einschränkung, denn richtig planen lässt sich eigentlich erst, wenn sich Mitgliedstaaten und Europäisches Parlament einig sind über das Budget bis 2027. Da möchte ja von der Leyen gerne mehr Geld. Die Bundesregierung bremst. Und hier ist so der Subtext in der Grünen Woche ist so ein bisschen, für die Kohle gibt es so viel Geld, warum nicht mehr für die Agrarwende?
Viele Bauern klagen ja jetzt schon über Auflagen. Heißt das, die Landwirte müssen mit weiteren Umweltauflagen rechnen?
Naja, also viele der Umweltprobleme haben ja auch mit Klimaschutz zu tun. Also zu viel Gülle auf den Feldern. Stichwort Düngeverordnung, Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Union gegen Deutschland in der Androhung beziehungsweise bereits vollzogen. Das ist ja nicht nur ein Problem fürs Grundwasser, sondern weniger Gülle auf den Feldern trägt auch erheblich zur Vermeidung von Treibhausgasen bei. Und die EU-Subventionen kommen ja aus verschiedenen Geldtöpfen. Also es gibt diesen einen Topf mit den 300 Euro pro Hektar. Und die Auszahlung eines Teils dieses Geldes soll eben an die Erfüllung von bestimmten bestimmten Umweltauflagen gebunden werden. Da wäre zum Beispiel auch der Einsatz von weniger Pestiziden. Zuständig ist für Pestizide EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Und die hat gerade in einer Pressekonferenz ihre hohe Priorität für das Thema deutlich gemacht. Was neu ist an dieser Reform jetzt, die Mitgliedstaaten sollen selber sozusagen die Details vorlegen und welche Bedingungen sie den Landwirten für die Auszahlung jetzt dieser kompletten Subventionen auferlegen wollen. Wichtig ist nur, sie müssen praktisch die Oberziele, die die EU vorgibt im Bereich Nachhaltigkeit, erfüllen. Die Begründung ist, die Regierungen kennen die Bedürfnisse im Land am besten, aber ich bin mir sicher, dass es auch, damit man nachher nicht sagen kann in den Ländern, es war wieder Brüssel, nein, es war dann Berlin gewesen.
Heute wurde ja bekannt, in Deutschland wird die Initiative Tierwohl fortgesetzt. Hier werden Landwirte finanziell unterstützt, wenn sie bei der Tierhaltung über den gesetzlichen Standard hinausgehen. Wird diese Tierwohldiskussion auch auf EU-Ebene geführt?
Ja, auch hier ist wieder Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides zuständig. Sie hat zum Beispiel heute eben auch die Kennzeichnung für Lebensmittel auf EU-Ebene als ein Ziel dargestellt. Also vielleicht kommt ja eine EU-weite Pflichtkennzeichnung für Fleisch irgendwann. Sie will auch den Antibiotika-Einsatz deutlich reduzieren. Das ist so ein Hinweis, dass eventuell auch die Höhe der Tierbestände möglicherweise über diesen Weg sich reduzieren wird. Und EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski machte auch noch mal darauf aufmerksam, dass es in der zweiten Säule der EU, also dem zweiten Subventionstopf, durchaus Geld für kleine und mittlere Betriebe für mehr Tierwohl und auch Stallumbauten gibt.
Das waren ja jetzt sehr viele Pläne. Glauben Sie, dass sich da irgendwas schnell von umsetzen lässt?
Nein, das wird dauern, aber die deutsche Bundesregierung wird ja im Sommer die Präsidentschaft in der EU übernehmen. Und ich vermute mal, dass einige dieser Dinge dort dann intensiver diskutiert werden. Da können die Deutschen, müssen auf der einen Seite moderieren, aber können natürlich auch bestimmte Schwerpunktthemen setzen. Und ich bin mir sicher, Julia Klöckner wird das nutzen.
Dann warten wir mal ab. Jule Reimer von der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Und nun schauen wir noch auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Konrad Busen in unserem Börsenstudio. Herr Busen, die Ergebnisse der Gespräche zwischen Bund und Ländern zur Zukunft der Kohle. Wie wird das eigentlich auf dem Börsenparkett diskutiert?
Naja, die Versorger werden gut versorgt mit dem Geld, das ihnen der Staat als Entschädigung für den Kohleausstieg zahlt. Das kann man daran ablesen, oder dass die Anleger das so sehen, kann man daran ablesen, dass der Aktienkurs von RWE heute ausgesprochen positiv reagiert hat auf die Nachrichten aus Berlin. Da gab es ein Plus von mehr als 2% und das vor dem Hintergrund, dass RWE-Aktien ja schon letztes Jahr einer der großen Gewinner im DAX waren.
War das heute eigentlich das Thema des Tages oder gab es noch beispielsweise Nachwehen auf die Unterzeichnung des ersten Teilabkommens zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China?
Die gab es schon, einfach insofern, als der deutsche Aktienmarkt einfach nicht so richtig positiv auf dieses Teilabkommen reagieren will. Der deutsche Aktienindex DAX hat auch heute ein bisschen verloren. 5 Punkte auf 13.426 Punkte, während es in den USA ja auch heute schon wieder neue Rekorde gibt für Dow Jones Index, Nasdaq und S&P 500. Das wird übrigens auch getrieben von der Bank Morgan Stanley. Die hat für letztes Jahr einen Rekordgewinn von 9 Milliarden Dollar gemeldet und die Aktien daraufhin 7% höher.
Die Stimmung auf dem deutschen Aktienmarkt, was heißt das für die Lage beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei den Staatsanleihen gab es heute überwiegend etwas Nachfrage. Deswegen hat die Bundesbank die sogenannte Umlaufrendite noch mal niedriger berechnet als gestern mit minus 0,26%. Und der Preis für die Unze Feingold heute Abend ist 1.548,78 Dollar. Das sind 22 US-Cent weniger als gestern.
Und was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Der Eurokurs pendelte heute, wie gestern auch schon, den ganzen Tag lang zwischen einem Dollar 11 und einem Dollar 12.
Das ist ja geradezu langweilig. Kommen wir noch zum Blick auf weitere Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat heute erste Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Mit welchem Echo bei den Anlegern?
Ja, es gab ein Minus von knapp 1%. Der Ausblick auf dieses Jahr von Beiersdorf ist einfach sehr zurückhaltend. Das Problem ist das Klebstoffgeschäft. Das läuft einfach wegen der allgemeinen Schwäche in der Industrie weltweit. Das läuft nicht so, wie sich das die Anleger erhoffen.
Und der Batteriehersteller Varta will seine Kapazitäten erhöhen, also investieren, wie mitgeteilt wurde. Aus Sicht der Anleger eine gute Nachricht?
Ja, der Aktienkurs von Varta steigt um fast 6,5% heute.
Der Lebensmittelversender HelloFresh blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2019 zurück. Macht sich das beim Aktienkurs bemerkbar?
Ja, der Aktienkurs von HelloFresh ist heute zeitweise auf ein neues Rekord hochgestiegen. Seit Anfang vergangenen Jahres hat damit der Kurs um satte 260% zugelegt. Also eine massive Expansionsstrategie wird hier von den Anlegern belohnt.
Konrad Busen fasste für uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über den Film 1917. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.